So, ich bin schon wieder früher da als gedacht. Ja, freut mich sehr, dass Gott das ermöglicht hat heute. Und auch zusammen, hallo, alle, die ich noch nicht gesehen habe, freut mich, euch zu sehen. Genau, auch heute mit Manuela das zusammen machen zu dürfen. Ich glaube, der Bass ist auch stärker geworden. Ich glaube, die Einstellung hat sich ein bisschen erhöht. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Danke, dass du hier bist, Herr. Und ich habe heute aufs Herz bekommen, einfach das zu teilen, womit ich mich selber beschäftigt habe, weil ich habe gesehen, okay, wie hat Jesus sein Leben gelebt? Wie hat Jesus sein Leben entwickelt und sein Leben gebaut, dass er diese tiefe Beziehung mit Gott hatte? Wir wissen, er kam als Sohn Gottes, diese Beziehung mit dem Vater hat er nicht verloren, aber er kam als Mensch und er hat das Leben gelebt, was wir als Menschen leben müssen, um tief mit Gott verbunden zu sein. Amen. Er hat es vorgelebt, er hat den Heiligen Geist empfangen, er hat die Beziehung mit dem Vater gepflegt, er hat das gemacht, was wir auch tun sollen, wenn wir Frucht bringen möchten fürs Reich Gottes. So, der Titel heute, Like Christ, Wachstum in die Tiefe, brauchbar für Gott. Ganz einfach, je tiefer wir mit Gott, in Gott wachsen, je tiefer wir verwurzelt sind in ihm, desto größer wird auch die Frucht. Es gibt tiefe Christen, tiefere Christen und tiefste Christen. Und manchmal fragen wir uns, warum ist das Leben von dem einen so stark und Gott wirkt so stark und bei dem anderen vielleicht noch nicht so oder bei mir noch nicht so? Tiefe Wurzeln in Jesus, eine tiefe Beziehung mit Gott bringt große Frucht hervor. Und ich glaube, unser Streben danach ist, wenn wir auf Jesus gucken, immer tiefer mit Gott verwurzelt zu sein. Amen. Immer tiefer in diese Beziehung kommen. Und wer ist dafür besser geeignet als Vorbild als Jesus selber? Und einfach möchte ich mit einer Illustration starten heute. Ganz einfach. Von einem kleinen Kind zum Erben. Okay? Die Entwicklung eines Sohnes. Ganz praktisch aus dem Leben. Stell dir einen Vater vor, der ein großes Familienunternehmen besitzt. Er hat einen kleinen Sohn, vielleicht 5 Jahre alt. Der Sohn ist der rechtmäßige Erbe. Aber noch ein Kind. Obwohl ihm rein rechtlich alles gehören wird, darf er jetzt noch keine Entscheidung treffen. Der Vater liebt ihn, sorgt für ihn, bringt ihm Dinge bei, aber es gibt noch vieles, was der Junge nicht versteht mit 5 Jahren. Mit den Jahren wächst der Sohn heran, der Vater beginnt ihn in Aufgaben einzubeziehen. Erst ganz einfache Dinge, hilf mir beim Sortieren der Werkzeuge oder gieß die Pflanzen im Büro. Der Sohn versteht noch nicht das große Ganze, aber er ist dabei, er ist involviert mit kleinen Aufgaben hier und da. Das kann der Gemeinde genauso ablaufen, auch in der persönlichen Beziehung mit Gott. Kleine Aufgaben gibt er uns hier und da. Wir verstehen vielleicht das große Ganze noch nicht am Anfang, aber wir wachsen hinein. Und später als Teenager bekommt er mehr Verantwortung, bereitet diesen Bericht vor, für dieses Kundengespräch. Noch immer ist der Vater da, beobachtet, korrigiert, lehrt. Ja, er ist da an der Seite, er sieht, wie der Junge sich macht, er ist stolz auf ihn, wie er sich entwickelt. Dann kommt der Tag, an dem der Sohn reif genug ist, nicht nur biologisch erwachsen, sondern innerlich gereift. Der Vater sieht, jetzt versteht er mein Herz. Jetzt kann ich ihm vertrauen und er übergibt ihm die Verantwortung, die schon immer für ihn bestimmt war. Aber erst musste er reifen, innerlich gereift sein. So ist es auch mit Gott und uns als Söhnen oder Töchter. Wir sind von Anfang an angenommen, aber geistliche Reife in unserem Leben ist ein Prozess, bis wir dorthin kommen, dass er uns die Verantwortung gibt, die er schon immer für uns geben wollte, immer für uns hatte. Der Vater will nicht nur Kinder, sondern er sucht reife Söhne und Töchter, die seine Anliegen mittragen. Amen? Ist doch gut ausgedrückt, oder? Wenn wir darüber nachdenken, Erlösung, wirklich unsere Errettung, begegnet unserer Not. Die Errettung, die Jesus uns gegeben hat, die Gott uns geschenkt hat, begegnet unserer Not, weil wir waren Toten in Sünden. Wir waren abgeschnitten von der Herrschaft Gottes, von dem Ebenbild, von der Herrlichkeit Gottes abgeschnitten. Wir waren in Sklaverei, in Gefangenschaft unter der Sünde und der alten Natur. Die Erlösung begegnet unserer Not. Er hat uns daraus befreit Und auch da, wo wir tot waren und an Sünden und eine ewige Strafe vor uns stand, hat er uns befreit. Unsere Not wurde damit getroffen. Unsere Not wurde damit begegnet. Aber an der anderen Seite, Gottes Anliegen wurde damit noch nicht erfüllt. Weil nur unsere Hingabe zu Jesus erfüllt Gottes Anliegen. Nur indem wir anfangen nachzufolgen und so zu leben, wie Gott es gefällt und seinen Willen auf der Erde zu tun, wird sein Anliegen erfüllt. Verstehen wir das? Er hat unsere Not begegnet und jetzt möchte er, dass wir ein Leben in der Nachfolge leben, damit seine Anliegen erfüllt werden in der Welt. Amen. Die Ausbreitung seines Königreichs, und das meint seiner Herrschaft, und sein Königreich ist da, wo sein Wille geschieht. Amen. Die Gemeinde ist sein Königreich, weil wir das tun, was Gott möchte, weil wir seine Erlösten sind, weil wir ihn anbeten und weil seine Gegenwart unter uns ist. Amen. Wir sind Leute, die hat er erkauft, um jetzt für etwas zu leben, um sein Königreich und seine Herrschaft auf dieser Welt auszubreiten. Eigentlich ist es wie eine Kolonisation. So, Gott kam, Jesus kam zurück auf diese Welt, in das Königreich des Feindes, und jetzt fängt er an, einzunehmen, Land zurück einzunehmen, den Sieg auszubreiten. Halleluja. Und er fängt an mit uns. Und er hat sich entschieden, das so zu tun, dass er es durch uns tun wird. Kein Plan B, nur wir. Als Gemeinde Jesus. Amen. Seine Mission der Rettung von Menschen und Menschen zu Nachfolgern machen, die wie Jesus leben. Das ist sein Anliegen. Und der Bibelbezug dazu ist in Galater 4, haben wir, solange der Erbe unmündig ist, entscheidet er sich nicht von einem Knecht, obwohl er Herr über alles ist. Damals in der Zeit gab es Knechte in dem Haus, dann den Sohn, aber solange er unmündig ist, war er genauso wie die anderen. Er war einfach unter der Autorität des Vaters und hat noch keine Verantwortung bekommen, obwohl er der Erbe ist und Herr über alles. Oder in Römer 8 steht auch, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, diesen Söhne Gottes. Wenn wir da hinkommen, Jesus, deine Anliegen, Herr, das sind wir zu reifen Söhnen. Kinder Gottes sind wir von Anfang an angenommen durch das Evangelium, durch Glauben an Jesus Christus. Das ist ein Geschenk, das kann uns keiner nehmen und das muss immer das Fundament und die Grundlage sein. Das kann ich mir nicht erarbeiten, muss keine Leistung dafür bringen, ich bin angenommen, ein Kind Gottes. Aber zur Reife zu kommen, sodass Gott mir Verantwortung überträgt und in seinem Reich ich etwas bewege und das, was er immer für mich geplant hat in meinem Leben, dass das zur vollen Entfaltung kommt, muss dieser Prozess der Reife stattfinden. Amen. Und jeder von uns gerade steht vielleicht an einem anderen Punkt, ein anderes Alter haben wir, aber ich glaube, dass das alles, diese Grundlagen, die jetzt kommen, in jeden seine Situation hineinsprechen wird. Halleluja. Wir wollen, dass auch unsere Kinder selber wachsen. Wir kennen das, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie zur Reife kommen, nicht immer dieselben Fehler machen. Nach einiger Zeit werden wir enttäuscht, wenn auch unser Kind nicht emotional, physisch und intellektuell oder auf jede andere Art und Weise wachsen würde. Weil wachsen ist ein Zeichen von Gesundheit. Ein gesundes Kind wächst. Wenn ein Kind nicht gesund wächst, sich nicht gesund entwickelt, dann ist es vielleicht eine Behinderung oder irgendeine andere Störung. Es ist nicht normal, dass Kinder, die gesund sind, nicht wachsen. Verstehen wir das? Als gesunde Kinder ist ein Wachstum da, ein Prozess von Glory to Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer weiter in die Tiefe Gottes, immer weiter ähnlicher wie Jesus. Halleluja. Und 2. Korinther 3,18 sagt, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Seine Herrlichkeit, eine andere Übersetzung sagt sogar, wir schauen Gott mit unverhülltem Gesicht an. Und durch seine Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Das geschieht durch den Geist des Herrn. So, wenn wir Jesus angucken, einmal in seinem Wort, wir sehen, wie Jesus ist, wir folgen ihm nach. Und auch in Zeiten der Anbetung, in Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir anbeten, merken wir das. Jesus kommt uns nahe. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu dir. Wir merken, wir kommen nah und Gott uns verwandelt, seine Gegenwart verwandelt und es macht etwas mit uns. Es verändert unser ganzes Dasein. Wir können vorher vielleicht uns ganz anders gefühlt haben und dann in der Gegenwart Gottes, in der Anbetung, auf einmal sind wir wieder voller Liebe, voller Frieden, voller Freiheit, voller Kraft. Und deshalb sind wir dafür geschaffen, diese Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und durch diese Gemeinschaft werden wir immer mehr verändert, verändert, verändert. Und das ist Gottes Wille für uns, diese Verwandlung durch seinen Geist. Und unser Vorbild ist das Leben Jesu hier, seine Vorbereitung, sein Gehorsam, seine Sohnschaft. Und wenn wir auf diese Definition eines Sohnes Gottes gucken, heißt es, er wählt für einen bestimmten Auftrag, den er in absolutem Gehorsam ausführen soll. Das war die Bestimmung eines Sohnes Gottes. Und wir sehen durch die Geschichte, Israel war Sohn Gottes. Die Könige später wurden als Sohn Gottes bezeichnet, sie Gottes Willen auf der Erde ausführen sollten. Aber wir wissen, dass sie gescheitert sind an irgendeinem Punkt. Sie haben diesen nicht im absoluten, vollem Gehorsam ausgeführt, bis Jesus kam, der perfekte Sohn Gottes, der das getan hat, das ausgeführt hat. Halleluja. Einen bestimmten Auftrag. Und Jesus selbst sagt, er hat diesen Auftrag vollendet, ihn ausgeführt. Es waren gute Vorbilder dabei. David, Gott sagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war nicht perfekt in dem, dass er nicht gesündigt hat, aber es steht über ihn geschrieben, dass er Gottes Willen ganz ausgeführt hat. Dass das, was er wusste, Gott möchte, dass er das tut, er hat es getan. Deshalb ist er auch der Vorfahre des Messias gewesen. Das Versprechen des Messias kam durch seine Linie. Auch ein Typ auf Christus. Und es gibt auf jeden Fall eine Macht in der Welt, die uns, die konstant dagegen arbeitet, dass wir in dieser Sohnschaft leben. Haben wir das schon mal gemerkt? Ja? Eine Macht, die konstant dagegen arbeitet, dass wir nicht unsere Bestimmung erfüllen, nicht in dieser Sohnschaft leben. Im schlimmsten Fall sogar uns aus dieser Beziehung mit Gott herausbringen. Dass wir ihn im Rücken komplett kehren. Und wenn wir auf Jesus gucken, sehen wir, wie er in die Tiefe mit Gott kam und seinen Auftrag ausgeführt hat. Wichtig ist festzustellen, Jesus war voll Gott und voll Mensch. Er war in Relation zum Vater, in dieser Beziehung zum Vater voll Gott. Diese Beziehung hat er nie verloren, aber er wurde Mensch wie wir, wie am Anfang gesagt. Er kam dieselben Situationen hinein, er kam dieselben Gefühle hinein, in die wir reinkommen, Angst, Wut auch. Er hatte dieselben Kämpfe und er hatte eine einzigartige Beziehung zum Vater, war vollkommen darin und vollkommen in seiner Liebe und seiner Beziehungsfähigkeit. Das hat er nicht verloren. Er ist nicht in diesen Sünden geboren und er hat diese Beziehung nie gebrochen, indem dass er gefallen wäre. Und wir selber sind immer unvollkommen in diesem Leben, aber durch Jesus haben wir die Beziehung zu Gott wiederhergestellt und können jetzt in diesem Geist anfangen zu leben und ihm ähnlicher zu werden, was nachher das Ziel ist, dass wir ihm gleichgestaltet sein, wenn er wiederkommt. Weil wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, werden wir verwandelt werden und sein, wie er ist. Und hier auf der Erde haben wir schon diese Begegnungen mit Gott, diese Begegnungen durch sein Wort und durch einfach die Gemeinschaft mit ihm, dass wir verwandelt werden. Aber wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, dann werden wir vollendet sein. Weil wir werden das, was wir anschauen. Halleluja. Und diese Beziehung müssen wir leben, bleiben und wachsen. Das ist diese wachsende Liebe. Und die wachsende Liebe, die Erkenntnis der Liebe Gottes führt zum Gehorsam. Dieser Gehorsam drückt die Liebe aus, eigentlich. Bei mir, was mich verändert hat, war zum Durchbruch geführt hat, dass ich jetzt so an Jesus festhalte, ist, dass ich seine Treue in meinem Leben erfahren habe. Von den ganzen Dingen, wo ich weg war, wo ich immer wieder mich gegen ihn entschieden hatte, immer wieder seine Güte zu erleben, wo ich eigentlich was ganz anderes verdient hätte. Jeder von uns hätte komplett anders gehandelt mit so einem Menschen. Wir haben nicht so viel Geduld. Wir haben überhaupt nicht so viel Geduld. Auch mit unseren eigenen Kindern, naja, da kann man es vielleicht schon ein bisschen, wir sind immer für sie da und sowas, aber wirklich, die Geduld reißt manchmal. Und besonders mit anderen Menschen, es ist so, wie oft hätten wir schon andere einfach verworfen, aufgegeben. Ich sage, der ändert sich nie. Aber Gott ist immer da und dran und gerade das, dass er so stark liebt, gewinnt er unser Herz. Und er hat mein Herz gewonnen. Halleluja. Und seine Treue, es ist so über die Jahre so tief und so stark geworden, weil ich erkannt habe, dass der Herr freundlich ist, wie Johannes sagt. Und Johannes sagt, es ist nicht schwer, seine Gebote zu tun, weil Johannes ihn so liebt. Halleluja. Er möchte so sein. Es ist ein Wunsch in uns, dass wir so sein möchten wie Jesus. Wir möchten ihm gehorchen. Und das ist so das Gute an der Beziehung mit Gott. Wir können zu ihm kommen. Herr, diese Sache, da habe ich noch Probleme, das zu tun, was ich weiß, dass es richtig ist. Oder hier habe ich das und das. Hier habe ich Schwierigkeiten zu widerstehen. Wir können mit ihm reden. Es ist nicht so, dass wir erst alles richtig haben müssen und dann zu ihm zu kommen, sondern er ist dabei. Er ist dabei mit uns. Und wir können ihm sagen, Herr, da bin ich noch nicht, aber ich will dahin. da bin ich noch nicht, das habe ich noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht barmherzig wie du, dass in jeder Situation ich mein Bestes gebe. In jeder Situation den Menschen das gebe, was ich eigentlich sollte. Aber ich möchte dahin kommen. Halleluja. Und Jesus hilft uns dabei. Das ist die Beziehung, die Jesus möchte. 5 Schritte in die Tiefe von Jesus. Erstens, was ich in Jesus sehe, schon als Kind hat er gesagt in Lukas 2,49, das wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Mit 12 Jahren sahen wir ihn im Tempel. Und es hat mich zum Nachdenken angeregt. Jesus startet sein Leben mit Gott. Mit 12 Jahren wusste er, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und der erste Punkt ist, ein Fundament zu legen. Jesus legte ein Fundament in seinem Leben. Mit dem Wort Gottes, wir lesen, er war im Tempel, er sprach mit dem Gelehrten, er stellte ihnen Fragen. Das zeigt mir, er war im Tempel, er war im Haus Gottes. Zur Parallele heute, im Haus Gottes zu sein, in der Gemeinde zu sein, in der Gemeinschaft zu sein, mit den Gelehrten zu sein, denjenigen, die weiter sind im Glauben als wir, diejenigen, die uns was beibringen können, Väter und Mütter im Glauben. Er war und stellte Fragen. Auch Gott liebt es, wenn er Fragen gestellt bekommt. Das müssen wir lernen, Fragen stellen Gott. Herr, was ist damit und damit? Manchmal braucht es eine Zeit, aber Gott beantwortet diese Fragen. Und das dürfen wir nicht vergessen, nicht alles mit uns selber auszumachen. Das war mein Problem. Ich hatte keine gute Vaterbeziehung gehabt und habe alles mit mir selber ausgemacht. Alle Fragen, ich habe nicht gelernt, zu einem hinzugehen und zu fragen und Rat zu suchen und geholfen zu werden, jemand, der mit mir unterwegs ist. Und das müssen wir ganz neu lernen. Ich musste das ganz neu lernen in meiner Beziehung mit Gott. Herr Jesus, Herr, du bist mein Vater und du willst ganz nah mit mir sein und die Dinge, du möchtest, dass ich mit dir rede und Dinge bespreche. Halleluja. Und dazu gehören auch Fragen stellen. Und auch Unterordnung zu lernen in der Gemeinde. Wir sehen, dass Jesus sich danach, wo sie ihn gefunden haben, die Eltern, gesagt hat, das geschrieben steht über ihn, und er ordnete sich ihnen unter. Unterordnung zu lernen ist ganz wichtig, in irgendeiner Form. Am Anfang der Eltern unterordnen, gehorsam zu sein, der Leitung gehorsam zu sein. Es ist wichtig, dass wir als Menschen nicht unser eigener Boss sind überall, sondern dass wir Menschen haben, die unser Leben sprechen dürfen, uns korrigieren dürfen. Sonst haben wir es mit dem Wachstum immer schwieriger. Es ist so hilfreich, Menschen zu haben, die unser Leben sprechen und auch Dinge ansprechen dürfen, die nicht in Ordnung sind. Das brauchen wir, weil für manche Dinge sind wir einfach blind. Dieser typische blinde Fleck. Und all das sehe ich da drin, dass Jesus dieses Fundament legte und er war damit beschäftigt, in dem zu sein, was seines Vaters ist. Und es ist so sehr, in dem zu sein, seine Gemeinde, seiner Gemeinschaft, seinem Wort, diese Dinge sind des Vaters, in der Gemeinschaft mit dem Vater, in dem Haus Gottes zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben, das Fundament legen. Halleluja. Zweitens, Jesus überwand die Versuchungen. Den Punkt habe ich genannt, Glauben kultivieren. Weil eigentlich Glauben kultivieren heißt, lernen zu widerstehen und in dem, der ich jetzt bin, zu leben. Amen. Letztens wieder, gerade im Lobpreis die Offenbarung so, es war der Feind, der versucht, an das alte Leben zu erinnern, wie wir früher waren. Die schlechten Dinge vielleicht auch, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns schämen, dass wir uns verdammen. Oder auch die guten Dinge vielleicht. Oh, das war doch so gut, das hat sich doch so gut angefühlt, dies und das. Diese Dinge kommt er und versucht ganz tückisch, betrügerisch uns daran zu erinnern. Und so wie wir rauskommen, durch den Glauben, dass ich das Kreuz und wo ich meine Augen geschlossen habe, Jesus. Und ich sah Jesus am Kreuz und sein Blut fließen und sagte, dein Blut hat mich reingewaschen, Herr. Und dein Blut hat mich befreit von diesen ganzen Dingen. Das ist alles Illusion und Lüge. Und es kann mir nichts geben, Herr. Du hast mich befreit. Immer Jesus, ich gehöre zu dir. Jesus, ich gehöre zu dir. Halleluja. Und eine Veränderung kommt, weil es wirksam ist, das Blut. Halleluja. Und das ist unser Glauben, den Glauben zu kultivieren. Und Jesus sehen wir die Versuchung durch das Wort und diesen Gehorsam überwinden lernen. Die Versuchung durch Wort und Gehorsam überwinden lernen. Das ist, was Jesus tat, auch in der Wüste. Er war ausgeliefert zu Gott. Halleluja. In 1. Johannes 2,14 schreibt Johannes, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch ist und ihr den Bösen überwunden habt. Das Wort Gottes in uns ist und dadurch wir den Bösen überwunden haben, weil ihr stark geworden seid im Wort Gottes und im Glauben an Gott. Amen. Und ein bisschen später am 5. Kapitel 4-5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil er am Kreuz gesiegt hat. Und sein Sieg wirkt wirksam durch den Glauben. Und deshalb müssen wir stark werden in diesem Glauben, in dem, was Gott über mich sagt, in meiner Identität. Halleluja. Und in dem, was Gott getan hat. Es ist wirksam durch den Geist. Und der Geist Jesu, der Überwinder, der in der Wüste überwindet hat, den Satan überwunden hat, lebt jetzt in mir und in dir. Halleluja. Und dieser Überwinder ist in uns. Es steht geschrieben und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es steht geschrieben und ich stelle mich da drauf. Es ist natürlich nur wirksam, wenn ich das auch tun möchte. Versteht ihr? Ich will mich auch dahinter stellen, hinter dem Wort. Wie Jesus sagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben, sollst dem Herrn dienen, deinen Gott dienen und anbeten, ihn alleine. Halleluja. Sag, weiche, weil ich will nur Jesus anbeten, ich will nur Gott anbeten, nur meinen Vater. Weiche hinter mich. Und das Wort, es steht geschrieben, es hat Kraft. Halleluja. Und der Heilige Geist ist da, der Überwindergeist. Halleluja. Und der Heilige Geist erinnert uns. Er erinnert uns an das, was wir gelesen haben. Er erinnert uns an das, was wir brauchen in der Situation. Es kommt zur richtigen Zeit. God is a very present help in time of trouble. Das heißt, eine sehr nahe Hilfe zur richtigen Zeit. Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Halleluja. Drittens, die Beziehung vertiefen. Das Gebet, die Gemeinschaft mit dem Vater. Die Beziehung vertiefen. Wir sehen immer wieder, dass Jesus in verschiedenen Stellen, immer wieder steht geschrieben, ganz besonders in Lukas, wie er sich zurückzieht und betet. Wie er sich zurückzieht an einsame Orte. Zurückzieht und betet. Er will sich zurückziehen nach dem Tod des Johannes. Ganz normale menschliche Gefühle, dass er trauern will. Es war sein Cousin. Wollte allein sein, es steht geschrieben, er wollte allein sein. Er zog sich zurück in die Menschenmenge, suchte ihn. Sie suchte ihn, sie ging danach und suchte nach ihm. Und er hatte Mitleid mit ihnen. Er fühlte die Barmherzigkeit zu ihnen und er lehrte sie. Und danach speist er sie, die Brotvermehrung kommt. Und danach sagt er den Jüngern, geht schon mal ans andere Ufer mit dem Boot. Ich möchte wieder allein sein. Also erstmal, er kommt und in dieser Zeit der Gemeinschaft mit Gott, er ist da für die Menschen und dient ihnen. Aber dann wieder, er merkt, ich brauche diese Zeit. Und dann ganz früh am Morgen ist der Sturm und die Jünger sind im Boot und wir sehen, gleich war er da wieder. Er war da, ging auf dem See und holte sie. Direkt wieder war er für sie da. Aber wir sehen, wie er sich immer wieder zurückgezogen hat. Zurückgezogen in die Gemeinschaft mit Gott. Das war das, wie er sich um sich selber gekümmert hat. Das ist da, wo er sich entspannt hat, das war sein Rückzug, das war das, was er in seiner Freizeit gemacht hat, mit Gott zu sein, mit seinem Vater zu sein. Und dann war er wieder draußen, hat gedient, war da, war in Gemeinschaft und immer wieder zurück, das war das, wie er sich, sein eigenes Wellness sozusagen, die Beziehung mit dem Vater, sein Urlaub. Und diese Beziehung zu vertiefen, immer wieder an diese einsamen Orte zu gehen. Hast du einen einsamen Ort, wo du hingehst zu Gott? Das kann ja ganz anders sein bei jedem. Einer geht gern spazieren mit Gott, will draußen sein in der Natur, der andere in seinem Zimmer alleine. Vielleicht hast du einen bestimmten Platz, eine bestimmte Routine, aber ein Ort, ein Altar sozusagen, wo du Gott begegnest und den du Gott baust und wo du Opfer bringst. Anbetung, wir sehen, dass ein Altar immer mit einem Opfer verbunden war. Es ist immer ein Opfer, das wir bringen. Es ist die Zeit, die wir ihm geben. Es sind manchmal unsere Bedürfnisse, vielleicht fasten wir legen das Essen weg, ein Opfer, ein Lobopfer unseres Mundes, das, was eigentlich das Fleisch nicht zu tun fühlt, aber wir tun es, ein Opfer. Anbetung hat mit Opfer zu tun. Halleluja, diesen Altar zu bauen. Ich gebe mich selber immer wieder hin, alles, was ich habe. Und ich schließe die Tür, Jesus sagt, beseitige die Ablenkungen, Gott, der im Verborgenen sieht, belohnt öffentlich das, was wir im Verborgenen mit Gott verbringen die Zeit, er belohnt es öffentlich. Es ist niemals eine Verschwendung von Zeit, nochmal ins Gebet zu gehen. Wenn wir einen besonderen, beschäftigten Tag haben, eigentlich keine Zeit haben, dann erst recht, noch ein bisschen früher aufzustehen. Zeit mit Gott und er belohnt öffentlich. Oft wollen wir die öffentliche Belohnung haben, aber ohne diese Zeit zu verbringen. Oft wollen wir, dass Gott mit uns ist, überall, wo wir hingehen. Aber sind wir mit Gott, wenn wir alleine sind? Und das ist diese Abhängigkeit, die er entwickelt. Beziehung vertiefen, Punkt 3. Und auch diesen einzuladen, Gott wirklich zu sagen, Herr, wie David im Psalm 139 sagt, komm, Heiliger Geist, und prüfe mich, prüfe mein Herz. Guck, ob da irgendein schlechter Weg ist, ob ich auf irgendeinem falschen Weg bin, Herr, und bring mich auf den Weg des Lebens. Diesen auch einzuladen, Gott, dass er mich prüft. in dieser Beziehung. Und so in dieser Gemeinschaft werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Immer mehr. Beziehung vertiefen. Vertiefen. Viertens, Gottes Führung folgen, deine Berufung ausleben. Jesus sagt in Johannes 4,34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. In 5,19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus hat sich entschieden, nur das zu tun, was der Vater tut. Und all das hat er schon gelernt in der Wüste. Und einmal, wo ich gelesen habe, dass er aus der Wüste kam, wo der nach diesen 40 Tagen und 40 Nächten gefasten steht, und am Ende hungerte ihn. Und ich weiß, dass es normaler Hunger gemeint ist, weil Jesus ihn weil der Teufel ihn versucht mit dem Brot. Aber es hat mir einen Lichtblitz gegeben. Kam raus und er war hungrig, danach den Willen Gottes zu tun. Er hat das alles hinter sich gelassen, sein eigenes Leben, die Versuchung überwunden, diese Versuchungen, sich selbst zu erhöhen, die Abkürzungen zu gehen, das ganze Reich anzunehmen ohne das Kreuz und so weiter, seine Macht zu missbrauchen, um Brot zu machen. Und er hat das alles hinter sich gelassen und kam raus und wollte nur noch den Willen Gottes tun. Nur noch das eine, ein reines Herz. Nur noch den Willen Gottes zu tun. Und er sagt, das ist meine Speise geworden. Das ist meine Speise, dass ich den Willen Gottes tue und sein Werk ausführe. Und in seinem hochpriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 4 sagt er, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ausgerichtet sein aus meiner Berufung, was Jesus für mich hat, und seiner Führung zu folgen. Das heißt, wenn ich ihn einlade, prüfe mich, was soll ich tun, Herr? Und er sagt mir etwas, dass ich das folge, dass ich das tue. Und so entwickeln wir eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn wir das tun, was er sagt, dann werden wir Freunde. Jesus sagt selber, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wir kommen in diese Freundschaft hinein, in diese Tiefe der Beziehung Jesu. Halleluja. Ja, vielleicht noch eine kurze Sache. Wir hören öfters, dass gesagt wird, wir können nichts produzieren oder wir können nichts tun. Einfach so. Und damit schiebt man die Verantwortung von sich weg. Es ist ein Ja und ein Nein. In der Bibel sehen wir, ohne Jesus können wir nichts tun. Das sagt er selber. Aber Gott wirkt durch uns Menschen und mit ihm können wir wohl sehr viel tun. Amen. Alles ist möglich, dem der glaubt, sagt Jesus. Alles ist möglich, dem der glaubt. Das heißt auch, wie produzieren wir Glauben? Kann man Glauben produzieren? Die Bibel sagt, Glauben kommt aus dem Hören und Hören des Wortes Gottes. Glauben kommt vom Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes hören. Wir können Glauben produzieren, indem wir das Wort Gottes lesen. Amen. Predigten hören, das Wort Gottes hören. Glauben, weil Gott hat es getan und er wird es wieder tun. Zeugnisse hören von Brüdern und Schwestern. Er hat es hier getan, er wird es wieder tun in meinem Leben. Amen. Und wie produzieren wir Kraft, genauso geistliche Kraft? In Gemeinschaft mit Gott, in Anbetung, in Fasten und in Sprachengebet. Wir produzieren wirklich, es ist natürlich aus dem Geist, aber es kommt eine Kraft durch die Gemeinschaft mit Gott in uns hinein. Gerade im Fasten, gerade im Sprachengebet, das sind Waffen, die uns Gott gegeben hat im Geist. Halleluja, um uns stark zu halten. Er sagt, Timotheus, sei stark werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Werde stark darin. Und das sind auch wieder diese Dinge, die wir tun, die wir ganz klar angehen müssen, die wir integrieren müssen in unser Leben, kultivieren müssen in unserem Leben, dass wir in eine Tiefe der Beziehung kommen und so auch viel Frucht bringen und das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und das Letzte, fünftens, Gehorsam lernen. Das heißt, in schwierigen Situationen den Willen Gottes tun. In manchen Situationen ist es sehr einfach, in manchen Situationen machen wir das schon ganz natürlich, so, es fällt uns sehr leicht. Und in manchen Dingen, es ist einfach schwierig, durchzuhalten. Standhaftes Ausharren nennt das die Bibel. Ich glaube, wir haben hier einmal eine Predigt gehabt. Dieses standhaftes Ausharren, das Wort Hypermone oder so, ne? Du kennst das bestimmt. Es wird gebraucht für eine Pflanze, die in widrigen Umständen zu gedeihen vermag. Das heißt, dass sie da dieses standhafte Ausharren, dass du durchhältst, da drunter bleiben. ausharrst. Und auch in Hebräer 5, 7 bis 9 wird über Jesus gesagt, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Amen. Zur Vollendung gelangt zu sein, durchzuhalten. Und es gibt immer ein Ende, ein Licht am Tunnel. Wo auch immer du gerade drin bist, es gibt immer ein Durchhalten und eine Zeit, diese Periode ist irgendwann vorbei. Es gibt immer etwas, was Gott in dir vorbringen möchte, dadurch. Und es gibt immer etwas, wo Gott dich verändern möchte, durch Situationen, die wir in unserem Leben begegnen. Ein Durchhalten, wie Jesus durchgehalten hat im Garten Gethsemane am Höhepunkt des Kampfes wieder mit Satan, dass er das nicht wollte. Wir lesen, er wollte das nicht von sich aus, von seinen eigenen Gefühlen, wollte er nicht mehr ans Kreuz gehen, von seinen menschlichen Gefühlen. Es war ihm, er hatte Angst, Todesangst, er wusste die Qualen, er wusste das. Aber er ringt sich durch. Er ringt sich durch und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir sehen, dass es steht, als er fertig war gebetet, kam ein Engel und diente ihm und stärkte ihn. Und das können wir genauso erleben. Einmal habe ich das erlebt, schon ein bisschen länger her, kam auch eine Versuchung bei mir auf der Arbeit. Damals, ich war noch ein junger Christ und ich bin auf die Toilette gegangen, um zu beten, einfach alleine zu sein. Ich habe gesagt, ich will das nicht, dies und das und Herr, dein Wort sagt das und das und du. Als Jesus gebetet hat, ein Engel kam, stärkte ihn, Herr, ich brauche dich jetzt. Und ich wirklich im Geist habe ich wahrgenommen, ein Engel kam, berührte mich an der Schulter. Und ihr kennt das vielleicht, dieses Gänsehautgefühl, das strömt dich und alles war weg. Es kommt ein Punkt, da haben wir überwunden. Es kommt ein Punkt, da können wir die Versuchung überwinden. Das heißt, wir müssen nur durchhalten. Wie Jesus durchgebetet hat, an Gott festgehalten hat. Und Engel kamen und stärkten ihn. Wir wissen, wie der Friede Gottes nachher auf ihm lag, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt werden konnte. Aber erstmal war ein Kampf da. Aber er hat durchgehalten. Und so auch für uns der fünfte Punkt in die Tiefe, die Jesus hatte, durchhalten. Und weil er gehorsam war bis zum Tod, hat Gott ihn über alle Maßen erhöht, steht in Philippa. Über alle Maßen den höchsten Namen gegeben, den er hat, den jemand hat auf Erde. So, auch wir sind in die Nachfolge gerufen und der Heilige Geist ist unser Beistand, dich in diese Tiefe zu führen und uns brauchbar für Gott zu machen. Zwei wichtige Wahrheiten zum Schluss. Wir haben Verantwortung in unserem Leben, es zu gestalten und Jesus zu imitieren. Das ist unsere Verantwortung, Jesus nachzufolgen. Er ruft uns, sagt, nimm dein Kreuz auf dich täglich und folge mir nach. Halleluja. Verleugne sich selbst. Aber du bist dabei nicht alleine. Jesus selbst ist in dir, um dich ihm immer ähnlicher zu machen. Das ist diese Kooperation zwischen Heiliger Geist und meinem Willen und das, was Gott tut. Und wir begeben uns in diese Gegenwart Gottes und folgen seiner Führung. Wenn wir das tun, konstant werden wir verändert werden. Immer weiter. Und wir werden in das hineinkommen, was Gott für uns hat in unserem Leben. In die Tiefe und auch viel Frucht. Und es ist äquivalent zueinander. Es ist wirklich, wir haben einen Einfluss. Wollen wir tiefer zu Jesus? Wollen wir tiefer mit Jesus verbunden sein? Und er wird auch in unserem Leben dabei sein und es gebrauchen. Wir haben da eine Rolle zu spielen da drin. Werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ein paar Fragen zum Abschluss. Möchtest du, dass dein Leben Einfluss hat auf andere Menschen zum Positiven? Möchtest du, dass dein Leben etwas bewirkt, dass dein Leben Bedeutung hat? Möchtest du von Gott hören, dass du das erfüllt hast, was er für dich im Sinn hatte? Oder möchtest du immer nur im Nötigsten leben, immer nur gerade das, immer so gerade immer Wasser halten, immer in der Wüste umhergehen, ohne ins verheißene Land des Sieges zu kommen? Jesus ruft uns heute mit dieser Botschaft einfach ihm neu zu folgen, ganz neu zu sagen, hey, ich rufe dich, mein Geist ist da, folge mir in diese Gemeinschaft. Und es ist so schön, hatten wir das nicht auch letztens hier gehabt, das Joch, das Jesus uns gibt, ist ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. weil das Joch, das er auf uns legt, damals wurde der starke Ochse mit einem jungen Ochsen verbunden, dass der Starke die Hauptlast trägt und der junge Ochse darunter lernen kann. Und das ist das Bild, was Jesus gebraucht. Er ist der, der die Hauptlast trägt, aber er nimmt uns unter das Joch. Und so werden wir verwandelt. Also das Joch von Jesus, wovon er spricht, dass er sagt, kommt und lernt von mir, weil ich von Herzen demütig bin und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ist ein Leben in Beziehung mit Gott. Wie gut. Das ist sein Joch, das er auf dich legen will. Ein Leben mit Beziehung mit Gott. Erste Priorität. Herr, ich möchte ganz neu anfangen. Lass uns mal die Augen schließen. Komm. Halleluja. Jesus, Herr, wir möchten